Heute behandeln wir den Aristoteles, der auch in diesem Bild im Vatikanstaat neben Platon da abgebildet wird. Wer von Ihnen weiß noch, was ihn jetzt unterscheidet von Platon, sozusagen in diesem Bild? Ja. Der zeigt nach unten und ist im Unterschied zu dem Idealisten Platon, der sozusagen auf das Reich der Ideen hinweist mit seinem Zeigefinger, eben mit der Hand auf die Erde. Also er ist eben eher ein Materialist. Wir behandeln Aristoteles nach demselben Schema, wie ich jetzt letzte Woche Platon behandelt habe, aus einem Raster, in dem ich sozusagen die ständigen vier Problematiken, die mich so hauptsächlich interessieren, zusammenwebe mit den verschiedenen Problematiken, die Münkler und Straßenberger in ihrem Theorie der politischen Ideen, in ihrem Buch über die politische Ideengeschichte, also das habe ich ja letztes Mal erklärt, eben darstellen. Gibt es von Ihnen jemand, der das Buch auch gekauft hat, sich besorgt hat? Nur einer. Also ich würde Ihnen wirklich empfehlen, auch Bücher zu kaufen, über den Rieder hinaus. Und das Buch bietet sozusagen die gesamte Bandbreite der politischen Theorie, halt in einer anderen Weise, als ich sie hier behandle. Also ich verfolge ja diesen autorzentrierten Ansatz und buchzentrierten Ansatz, wo ich hauptsächlich das wichtigste Buch des Philosophen behandle, den wir dann in einer Woche durchnehmen. Und nach Münkler und Straßenberger, also die Aristoteles auch sehr stark behandeln, also Sie sehen oben ein Faksimile, also so ein Ausschnitt aus dem Register in diesem Buch. Also da kommt dann Aristoteles gleich nach Hannah Arendt, also die behandeln natürlich ganz, ganz viele Philosophen, unter anderem auch Hannah Arendt als eine der wenigen Frauen, die man unter den Philosophen findet. Da kommt dann der Aristoteles und da sehen Sie schon den Unterschied in den Verweisen, dass da viele Seiten eben in diesem Buch auf den Aristoteles verweisen. Und die verschiedenen Problematiken, auf die Münkler und Straßenberger hinweisen, die webe ich jetzt auch ein in meine Vorlesung. Also da geht es um die Unterscheidung zwischen der analytischen Perspektive und der normativen Perspektive. Also wir hatten das schon mal behandelt, sozusagen mit dieser normativen Strömung der Politikwissenschaft und deskriptiv-analytische Perspektive in der Politikwissenschaft. Dann Politik als gesellschaftliche Sphäre mit einer eigenen Logik, die sich sozusagen von anderen Sphären in der Gesellschaft eben unterscheidet. Also der Max Weber hat mal gesagt, Geld kauft alles. Aber wenn es wirklich so wäre, dann hätten die Mediziner zum Beispiel nicht diesen speziellen Eid, dass sie sich sozusagen jetzt nur um das Wohl des Patienten kümmern, oder die Wissenschaftler hätten nicht die Orientierung an der Wahrheit, dann würden ja praktisch alle Forschungsergebnisse dann wirklich gekauft werden können. Klar, das passiert, also solche Dinge passieren, aber das ist nicht sozusagen der normale Weg oder das Ideal in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft. Da gibt es sozusagen im Gesundheitssystem, im Wissenschaftssystem, im Wirtschaftssystem, dann eigene Handlungsorientierung. Und diese Herausdifferenzierung unterschiedlicher gesellschaftlicher Sphären beginnt schon in Griechenland. Und Aristoteles ist einer der Ersten, der insbesondere die Herausbildung der Politik als eigene Sphäre eben betont. Dann ist natürlich Aristoteles ein ganz wichtiger Autor bei der Entwicklung der Ethik, der politischen Ethik, insbesondere der Herausbildung der bürgerlichen Tugenden. Und dann die Unterscheidung Oikos versus Polis, dass sozusagen unterschiedliche Herrschaftssphären unterschieden werden in der Gesellschaft. Also, Oikos ist ja der einzelne Haushalt und die Polis ist sozusagen der Kern des politischen Systems, ist also der griechische Staat. Und die funktionieren nach eben unterschiedlichen Logiken auch. Also dass zum Beispiel in der Polis alle Mitglieder, alle Bürger gleiche Rechte haben, während im Haushalt, im Oikos, eine strenge hierarchische Unterordnung herrscht. Also dem Haushaltvorstand sind die Frauen und Kinder untergeordnet und natürlich eben auch die Sklaven. Dann ein ganz wichtiger Punkt, der auch bei mir eine ganz wichtige Rolle spielt, ist die Unterscheidung von Verfassungstypen. Da folgt Aristoteles zum großen Teil Platon, führt aber diese platonische Unterscheidung, die ich letztes Mal schon so in einer Tabelle gezeigt habe, weiter und präzisiert insbesondere eine Herrschaftsform dann stärker. Und natürlich sagt Aristoteles etwas auch zu Freiheits-, Gleichheits- und Gerechtigkeitswerten und Begriffen. Und in diesem Buch, also Politik von Platon, das ich hier behandle, wird der Idealstaat von Platon kritisiert und er entwickelt dann sozusagen eigene Vorstellungen von Idealen, von anstrebenswerten Verfassungen im alten Griechenland. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, der immer auch bei mir auftaucht, also die Einbettung, die Verortung der verschiedenen Philosophen im historischen Kontext. Und der historische Kontext, der ist natürlich auf der einen Seite soziopolitisch, politisch-gesellschaftlich, auch wirtschaftlich, kann man sagen, und natürlich auch geistig-kulturell. Und der historische Kontext ist natürlich weitgehend identisch wie bei Platon. Also die geopolitischen Faktoren sind natürlich dieselben. Es gibt eine Großzahl, eine Vielzahl autonomer Stadt- und Inselstaaten, die zum großen Teil miteinander rivalisieren und auch in kriegerische Beziehungen sozusagen untereinander eingebettet sind. Dann, das hatte ich letztes Mal schon hervorgehoben, was Adam Smith schon genau beobachtet hat, hat diese spezielle Geografie eben schon sehr früh zu intensiven Handelsbeziehungen zwischen diesen Inseln geführt. Kriege habe ich schon betont. Dann die Gesellschaftsordnung, die kann man mit zwei wichtigen Prinzipien kennzeichnen. Einmal Sklaverei, die sogenannte Sklavenhaltergesellschaft, das sozusagen ein großer Teil oder sagen wir signifikanter Teil der Bevölkerung hatte keine eigenen Rechte, sondern wurde von den Eigentümern, von den Bürgern behandelt wie Sachen. Die konnten sozusagen mit ihren Sklaven wirklich machen, was sie wollten. Dann das Patriarchat, das praktisch sozusagen in diesem gesamten Raum gegolten hat, außer man erzählt, dass auf Lesbos eine Zeit lang Frauen an der Macht waren, aber im Prinzip hat im ganzen Mittelmeerraum eben das Patriarchat gegolten als ein Gesellschaftsordnungsprinzip, wo sozusagen der Mann der Familie immer Vorstand und das Sagen hatte. Dann kulturell und religiös hatte ich letztes Mal schon hervorgehoben, den griechischen Polytheismus. Und das ist eben eine ganz spezielle Ausprägung des Polytheismus, in dem die Götter eben den Menschen sehr nahe waren, auch menschliche Züge zeigen. Und das führte natürlich auf geistiger Ebene auch eher zu einem, sagen wir, freien Denken, das nötig ist, wenn man sozusagen Wissenschaft betreiben will. Also Wissenschaft basiert ja sozusagen immer auf der Kritik. Also Skeptizismus ist sozusagen das Benzin oder Diesel, sagt man ja heute nicht mehr, der Wissenschaft. Also man zweifelt alles an und will alles überprüfen, ob es wirklich stimmt. Und das ist ja eigentlich nur möglich in einer Umgebung, wo solche Zweifel nicht sofort sozusagen mit dem Tode bestraft werden. Und insofern ist es schon ganz wichtig, also diesen kulturellen, geistigen Hintergrund im Kopf zu haben, wenn man erklären will, warum in Griechenland sich dieses moderne Denken herausgebildet hat. Hellenismus, das haben Sie sicher auf dem Gymnasium schon gehabt. Was versteht man darunter? Hellenismus. Oder dann gibt es noch ein Wort, Philhellenismus. Die Griechen haben ja sozusagen in ihrer Blüte, Entwicklungsblüte, immense Entwicklung sozusagen auf allen Gebieten der Kunst, in der Politik, Literatur gehabt. Und das führte natürlich gegenüber allen anderen Anrainer, Reichen und Staaten, Nationen etc. Und gab es ja noch in den Nationalstaaten, gibt es ja erst seit dem 18. Jahrhundert. Aber das stimmt auf jeden Fall, die Griechen fühlten sich allen anderen Völkern in der Gegend überlegen. Und Philhellenismus bedeutet dann auf der anderen Seite, dass die anderen Staaten, zum Beispiel die Römer, sogar als sie die Griechen erobert hatten, als sie Griechenland erobert hatten, deren Kultur zum großen Teil übernommen haben. Also dass sozusagen sie Freunde waren der griechischen Kultur. Und in der Entwicklung der letzten 2.500 Jahre gibt es sozusagen mehrere Wellen des Philhellenismus. Und es gibt auch eine deutsche Welle des Philhellenismus. Wann kann man diese verorten? Wer von Ihnen weiß das? Also der deutsche Idealismus und sozusagen die deutsche Literatur, Goethe, Schiller, Hölderlin, die hat die Griechen wahnsinnig verehrt. Und insbesondere in Tübingen, also sozusagen um Hegel herum, das war so eine richtig Boygroup damals, Hegel, Schelling, Hölderlin, die Griechen fanatisch verehrt haben. Und man sagt ja, dass Hegel im Prinzip eigentlich nur den Platon dann sozusagen in den platonischen Idealismus dann in die Moderne übersetzt hat. Also das ist ein ganz wichtiges Moment, also dass die Griechen sich damals wirklich allen anderen überlegen gefühlt haben und dann auch ein Sendungsbewusstsein hatten, sozusagen ihre Kultur in andere Länder zu tragen. Und das sieht man zum Beispiel in diesem Filmausschnitt, den ich Ihnen da gleich zeige, aus so einem Monumental von Alexander der Große, also wo das eben auch angesprochen wird. Es gibt natürlich wahnsinnig viel Literatur über die Griechen. Da würde ich Ihnen empfehlen, gehen Sie mal in die Bibliothek nach oben. Da gibt es so einen speziellen Teil, also über griechische Geschichte und griechische Literatur. Es ist beeindruckend, wie viel hier in Konstanz da ist. Und da gibt es natürlich auch Leute, die heute noch über das klassische Griechenland schreiben. Zum Beispiel gibt es ein Buch bei Princeton University Press 2015 erschienen, das sozusagen diese ganze Gesellschaftsordnung sehr differenziert darstellt. Und da habe ich jetzt auf der rechten Seite ein Schaubild daraus kopiert, das sozusagen die Gesellschaftsaufteilung auch zahlenmäßig so darstellt. Es wird geschätzt, dass damals in der griechischen Polis, in der Athener Polis, ungefähr 250.000 Menschen gelebt haben und darunter aber nur ungefähr 30.000 bis 50.000 Bürger. Und der Rest zahlte sich dann auf unter Frauen, Kinder und Sklaven und sogenannte Metecken. Also Metecken waren sozusagen Fremde, heute würde man sagen mit Immigrationshintergrund. Und die hatten natürlich auch nicht die gleichen Rechte wie die griechischen Bürger. Dieser Hellenismus war sozusagen die größte Triebkraft damals für Alexander den Großen, eben damals die halbe Welt oder überhaupt die damals wahrgenommene Welt von Griechenland aus eben zu erobern. So auf der rechten Seite habe ich sozusagen eine ganz frühe Weltkarte da abgebildet von Eratosthenes um 200 vor Christus. Und da sehen Sie sozusagen, wie Griechenland in der Mitte sozusagen die ganzen Gebiete im Prinzip sieht, betrachtet, die dann Alexander der Große zum großen Teil dann erobert hat, also die rote Fläche dann auf dem linken Bild. Also, und dass die größte Triebkraft sozusagen dieser Eroberungsfeldzüge war der Glaube an die Überlegenheit sozusagen der griechischen Kultur und dass man sozusagen diese Kultur dann auch den anderen Völkern dann bringen sollte. Kommen wir zur Biografie von Aristoteles. Er lebte von 384 bis 322 vor Christus. Er wurde nur 62 Jahre alt, also ist früher gestorben als Platon und ist Mazedonier. Und sein Vater war Leibarzt des Königs von Mazedonien. Und Mazedonien war ja damals sozusagen gehörte nicht zu Griechenland, war sozusagen angrenzend an Griechenland. Und Mazedonien wurde dann hellenisiert, wurde sozusagen in das griechische Reich dann da eingebunden. Und insofern erzählen die Griechen, sind die Griechen natürlich heutzutage auch sehr stolz, eben auf Mazedonien als Teil von Griechenland. Und es gibt ja eine ehemalige Republik, Teil der Republik von Jugoslawien, die auch Mazedonien heißt. Und weil sozusagen diese Teilrepublik sich jetzt ganz offiziell den Namen Mazedonien geben möchte und nicht mehr nur Teilrepublik von Jugoslawien, mazedonische Teilrepublik von Jugoslawien, gibt es seit vielen Jahren massive Konflikte zwischen Griechenland und eben dieser ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik, einfach wegen des Namens. Also das ist schon ganz wichtig. Der Aristoteles ist eigentlich Mazedonier. Er kommt dann nach Athen 367, 18 Jahre alt und wird dann Schüler von Platon. Und nachdem Platon gestorben war, ist er weiterhin Schüler geblieben, eines Platon-Schülers, bis er dann 345 auf der Insel Lesbos, die ja jetzt durch die Flüchtlingskrise auch sehr bekannt geworden ist, aber hat er eine eigene Akademie aufgebaut. Und 343, nur wenige Jahre bis 340, war er dann Erzieher und Lehrer des Alexander des Großen, also praktisch Privatlehrer des späteren Welteroberers. Und er kehrte dann nach Athen zurück, errichtete dort ein Lyzeum, ein Gymnasium und unterrichtete dort noch viele Jahre. Und nachdem Alexander der Große dann in Babylon stirbt, im jetzigen Irak, flüchtete er auf so eine Halbinsel, Chalkis auf Euboea. Und stirbt dort. Aristoteles, hier zu seinen Werken, war natürlich nicht nur politischer Philosoph, sondern ein regelrechter Universalwissenschaftler. Aus heutiger Perspektive hat er zu allen Zweigen der Wissenschaft beträchtliche Beiträge geliefert. Und wenn man die heutige Einteilung der Wissenschaften so benutzt, also wir haben ja hier in Konstanz diese Dreiteilung, einmal die Naturwissenschaft, heute wird es dann Natur- und Lebenswissenschaft, das ist die Biologie, Physik, Mathematik und so weiter drin. Da zu diesen ganzen Wissenschaften hat er damals schon beigesteuert. Aber auch zur Geisteswissenschaft, das ist bei uns in Konstanz diese Sektion 2, also wo praktisch aber auch die Soziologie drin ist, das ist eher untypisch im Vergleich zu anderen Universitäten. Da zählt die Soziologie eher zu den Sozialwissenschaften. Und dann, in den Geisteswissenschaften hat er eben beigetragen zur Ethik, mit Schriften zur Ethik, Rhetorik und Poetik und schließlich Sozialwissenschaften. Und dort gehören bei uns hier in Konstanz natürlich die Ökonomie und die Politikwissenschaft dazu und auch die Rechtswissenschaft. Zu allen diesen Bereichen hat eben Aristoteles beigetragen. Und für uns Politikwissenschaftler ist insbesondere relevant das Buch, das hauptsächlich hier durchgenommen wird, Politica, also Politik, und dann die nikomachische Ethik und dann das Buch Der Staat der Athener. Also ein Buch, das Aristoteles geschrieben hat, als er noch etwas jünger war, also schon 347, und Politica dann eher später. Und der Staat der Athener ist sozusagen eine Verfassungsanalyse, eine der Verfassungsanalysen, die Aristoteles gemacht hat. Also die Aristoteles-Forschung hat herausgekriegt, dass Aristoteles zusammen mit seinen Schülern damals schon über 158 verschiedene Verfassungen untersucht hat. Und wenn Sie überlegen, 158 in diesem griechischen Raum, das ist schon ein Hinweis über die politische Zersplittertheit dieser ganzen Situation. Also das können wir Deutsche toppen mit unserer Kleinstaaterei sozusagen vor der deutschen Einigung. Da gab es sozusagen wahrscheinlich, also ich weiß es jetzt nicht genau, wie viele das waren, aber eine Unmenge von kleinen Fürstentümern, das kann man wahrscheinlich schon vergleichen eben mit dieser Situation. Dieses Buch Politica behandelt sozusagen die Hauptgedanken von Aristoteles zur Entstehung des Staates, auch zu seiner politischen Anthropologie, also sozusagen wie er die Natur des Menschen sieht, wie der Mensch von Natur ausgestattet ist, dann eben auch ökonomische Aspekte. Also viele begreifen den Platon schon als einen ersten Ökonom. Das hat insgesamt sozusagen dieses Buch hat so insgesamt 8 Kapitel oder Bücher, hat man da damals gesagt. Das erste behandelt eben Staatsentstehung, zweite Kritik der bekannten Verfassung, insbesondere eben diesen Idealstaat von Platons. Dann führt er sozusagen verschiedene politische Grundbegriffe ein. Was versteht er an einem Bürger, Staatsbürger? Was sind Verfassungen? Und dann geht er auf seine Staatsformlehre ein und behandelt aber hier dann nur die Monarchie. Und später dann verschiedene andere Staatsformen im Kapitel 4, also Demokratie, Oligarchie, Aristokratie, Politie, das ist sozusagen ein neuer Begriff, den er da einführt, auf den wir dann gleich noch kommen, und schließlich Tyrannis. Und diese Staatsformen sind natürlich bis auf Politie schon uns bekannt, eben durch den Platon. Und dann behandelt er sozusagen die politische Stabilität, unter welchen Bedingungen ändern sich Verfassungen oder bleiben die stabil. Und da muss man betonen, dass Aristoteles keinen gesetzmäßigen Verfassungskreislauf kennt, wie Platon dann. Also Platon hat ja die Vorstellung, dass er sozusagen so eine Art soziales Gesetz, also wie in der Naturwissenschaft eine Art soziales Gesetz entdeckt hat, dass ein ständiger Kreislauf der Verfassung in der Weise dann stattfinden würde. Dass er sozusagen die politischen Bewegungsgesetze in der Weise entdeckt hätte, dass die Verfassungen sich in diesem Kreislauf so verändern. Und diese Vorstellung lehnt der Aristoteles ab. Also Aristoteles ist eher in der Hinsicht bescheidener als Platon. Platon ist überzeugt, dass er sozusagen in der Hinsicht alles weiß und dass er sozusagen auf wissenschaftlicher Basis sagen kann, wie die politische Entwicklung verläuft. Also ich habe gestern diesen Marx-Film gesehen und da fand ich eine sehr interessante Szene, wo Marx in Paris den ersten deutschen Kommunisten, den Wilhelm Weidling, trifft. Also es gab ja sozusagen vor Marx schon Sozialisten, aber die waren eher so schwärmerische, also insbesondere auch durch die christliche Theologie geprägte Sozialisten und Kommunisten, die sozusagen das Urchristentum mit Gemeineigentum eben wieder einführen wollten. Und da putzt der Marx den Weidling regelrecht runter und sagt eben, dass er sozusagen mit seiner schwärmerischen Lehre die Menschen in die Katastrophe führt. Das müsste man so machen wie er, wissenschaftlich fundiert die Bewegungsgesetze kennen und erst dann sozusagen das auf die Politik anwenden. Und Marx hatte ja dann wirklich geglaubt, dass er mit seiner Klassenkampftheorie und der Abfolge von verschiedenen Gesellschaftsordnungen wirklich begriffen hat, wie die Entwicklung der menschlichen Gesellschaften gesetzmäßig funktioniert. Und Platon hat offenbar so eine ähnliche Idee gehabt, dass er begriffen hat, wie das mit den Verfassungen ist. Und Aristoteles hat dann eher erkannt, dass die Wissenschaft, dass das alles so kompliziert ist, vielleicht kann man ihn als den ersten, einen frühen Komplexitätstheoretiker bezeichnen, der erkennt, dass sozusagen diese ganzen Zusammenhänge so kompliziert ist, dass man das noch gar nicht in der Weise präzise sagen kann, also wie jetzt Platon das unterstellt. Und deswegen ist sozusagen seine Verfassungslehre also weniger jetzt stringent als bei Platon. Und das letzte Kapitel betont dann noch die Erziehung, und das kann man generell sagen, das ist sowohl bei Platon als auch bei Aristoteles, bei allen Griechen eben sehr wichtig, dass die wirklich glauben, dass in der Polis eben die Bedingungen da sind, dass sozusagen, dass man den Menschen sozusagen besser machen kann, zu einem tugendhaften Staatsbürger erziehen kann. Aristoteles ist eben nicht kein Idealist, sondern ist ein empirischer Theoretiker, und er geht davon aus, dass das Wissen eben nicht sozusagen vorher schon existiert und sozusagen von den Philosophen nur dann erkannt werden muss, so wie es sozusagen einen Plan Gottes gäbe auf der Welt, den man nur sozusagen dann erschließen müsste, was vorher schon existiert, sondern Wissen kommt aus Erfahrung. Und das ist sozusagen ein langwieriger Prozess in Interaktion mit der Natur, sozusagen dann dieses Wissen zu generieren. Dann unterscheidet Aristoteles eben dann schon zwischen dem normativen und dem empirischen Wissen. Also dass man sozusagen auf der einen Seite beschreiben kann und Zusammenhänge analysieren kann, aber das war vollkommen anders, als eben zu sagen, wie etwas sein soll, wie beispielsweise eine ideale Verfassung aussehen soll. Und schließlich die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis. Das hängt eben auch damit zusammen, dass man nicht der Überzeugung ist, dass sozusagen das theoretische Wissen ausreicht, um alle möglichen Situationen, die in der Praxis auftauchen, auch wirklich beherrschen zu können. Und deswegen sind die Praktiker dann in der Regel auch immer Pragmatisten, die sozusagen dann gerne auch abweichen sozusagen von bestimmten Regeln in einer bestimmten Situation. Beispielsweise, wenn Sie Betriebswirtschaftslehre nehmen oder Managementlehre, das ist sozusagen eher die praktische Seite der Ökonomie. Da lernt man sozusagen, wie man praktisch ein Unternehmen führt. Also wenn man jetzt nur eine VWL oder eine Mikroökonomik, Makroökonomik-Vorlesung gehört hat, würde ich jetzt mal behaupten, kann man noch kein Unternehmen führen. Also da braucht man sozusagen ganz verschiedene Wissensbestände, die man dann zusammenfügen muss, um in konkreten Situationen dann handeln zu können. Also insofern ist sozusagen reine Grundlagentheorie und Praxis sind doch schon zwei unterschiedliche Welten. Und diese Unterscheidung, also die geht dann eben schon auf Aristoteles zurück. Und er unterscheidet dann eben die theoretische Philosophie, Logik, Physik, Metaphysik, wo man sozusagen ganz streng bestimmte Gesetze also ableiten kann, was sozusagen dann in der Praxis eben nicht in der Weise existiert. Und da verortet er dann eher die Ethik, die Politologie und die Ökonomie. Und im Handeln, also in dieser Praxis, unterscheidet er dann auch noch die Herstellung. Also wenn man neue Dinge herstellt, das heißt im Griechischen Poesis. Und in der politischen und oder sagen wir sozialen Theorie, sozialen politischen Theorie taucht es in den letzten Jahrzehnten auch wieder auf, dass der Begriff Poesis in den Begriff Autopoesis. Wer von Ihnen kennt diesen Begriff schon, Autopoesis? Schon mal gehört? Genau, also Luhmann ist da ein ganz wichtiger Begriff. Luhmann hat es sozusagen eingeführt in die politische Theorie. Und was heißt das? Die Autopoesis, also da sozusagen die Selbsterschaffung des Gesellschafts, zum Beispiel des Gesellschaftssystems, in dem bestimmte Kommunikationscodes entwickelt, Beobachtungsmuster entwickelt werden, wie sich Gesellschaften selber beobachten können. Also das sind so autopoetische Prozesse, geht zurück auf das griechische Poesis. Und hier ist nochmal dieses Bild, also wo der Platon nach oben zeigt und Aristoteles eben nach unten, was sozusagen diese beiden unterschiedlichen Orientierungen nochmal eben herausstellt. Bei dieser Folie kommen wir zum Staats- und Politikbegriff. Die Polis wird im Deutschen häufig so als Staat übersetzt, zum Beispiel der Staat der Athener. Das ist natürlich jetzt, im wenn man das vergleicht zu modernen Nationalstaaten, nicht zu vergleichen. Also in der Regel waren diese staatlichen Gebilde, also die man Polis genannt hat, keine Flächenstaaten. Also dass ganze Territorien kontrolliert wurden, sondern in der Regel waren das staatliche Gebilde, die sich nur auf Städte bezogen oder kleinere Inseln. Also dass sozusagen das breite Land in dieser Zeit noch wenig kontrolliert wurde. Und Nationalstaaten oder die Staaten in dieser Zeit eben auch noch nicht die politischen Kommunikationsmittel und militärischen Mittel hatten, diese ganze Fläche zu durchdringen und zu kontrollieren. Die Polis bezog sich also eher sozusagen auf kleinere Einheiten. Und mit Politik begriff Aristoteles gemeinschaftliches Handeln mit dem Ziel des allgemeinen Glücks oder des Anstreben des Gemeinwohls. Also das unterscheidet sich radikal, sagen wir, von einem rein utilitaristischen, individualistischen Politikbegriff, wo man zum Beispiel sagt, Politik ist reiner Interessenkampf, wo alle möglichen Akteure versuchen, sich durchzusetzen und für sich das Maximum rauszuholen. Also es wäre sozusagen das andere Extrem. Aristoteles hat einen rein gemeinwohlorientierten Politikbegriff, in dem sozusagen Politik darin besteht, die Eudaimonia, die Glückseligkeit, gutes Leben, gelungene Lebensführung und so weiter eben anzustreben in einer politischen Gemeinschaft in der Polis. Jetzt habe ich hier das Problem, dass da die Auflösung in dem Computer wirklich nicht optimal ist. Also in dem Zitat heißt es, man sieht also, dass der Staat keine Gemeinschaft bloß dem Orte nach oder nur zum Schutze aller gegenseitigen Beeinträchtigungen und zur Pflege des Tausches ist, sondern dass alles zwar da sein muss, wenn ein Staat vorhanden sein soll, dass aber, auch wenn alles da ist, noch kein Staat vorhanden ist, sondern als solcher erst zu gelten hat, die Gemeinschaft in einem guten Leben unter Häusern und Geschlechtern zum Zwecke eines vollkommen sich selbst genügsamen Daseins. Also in diesem Begriff des Staates, in dieser Definition, also hat er eben ganz spezifische Wertvorstellungen, die sozusagen gegeben sein müssen, wenn ein solches gesellschaftliches Gebilde eben ein Staat sein soll. Und dazu zählt auch zum Beispiel dieses selbstgenügsame Dasein, auf das wir dann gleich auch noch kommen werden. Der Staat gliedert sich auf in ein komplexes Gebilde, also es gibt auf der einen Seite die Polis und die bezieht eigentlich nur ein die Individuen mit Bürgerrechten, ist sozusagen der gemeinschaftlich politisch verfasste Raum der Bürger, der Demos, das sind die Dorfgemeinden, dann die jeweils aus mehreren Haushalten bestehen und schließlich Oikos, das sind die jeweiligen Haushalte, Familien, Männer, Frauen, Kinder und Sklaven, die in den Haushalten zusammenleben. Und dieses politische Gebilde differenziert sich dann aus eben auch in zwei unterschiedliche Herrschaftssphären. Also die Herrschaftssphäre sozusagen der Polis impliziert Gleichheit und Freiheit der Bürger untereinander. Im Oikos herrscht sozusagen der freie Bürger über Frauen, Kinder und Sklaven. Also Gleichheit unter den Bürgern und Ungleichheit innerhalb der Dörfer und der Haushalte. Und darüber hinaus war Griechenland schon so weit entwickelt, dass es sozusagen schon verschiedene Berufe sich ausdifferenziert hatten. Also es gab Bauern, Handwerker, Künstler, Handelsleute, Tagelöhner, dann natürlich das Militär, der Wehrstand, Richter und Ratsherren, Staatsdiener und Beamte. Also man bezeichnet das sozusagen soziologisch als eine funktional ausdifferenzierte Gesellschaft. Wie hat sich nach Aristoteles dieses politische Gebilde herausgebildet? Wir haben letztes Jahr mal gehört von dieser dreistufigen Entwicklung von Platon. Zunächst mal gab es den Schweinestaat. Was ist dann die nächste Stufe gewesen? Genau, also Schweinestaat, aufgeschwemmte Polis, und dann die dritte Stufe wäre sozusagen die gereinigte Form in seinem Idealstaat, die er sozusagen eigentlich nur anstreben wollte. Und eben diese Stufentheorie lehnt natürlich Aristoteles ab, weil er eben auch nicht glaubt an diese Gesetzmäßigkeiten in der Weise, wie Platon sich das vorstellt. Also er sieht eher den Staat eher so, dass der Staat ein Teil einer göttlichen Ordnung ist, der sozusagen in dieser Ordnung schon einen Platz eingerichtet bekommen hat, also durch die Götter. Im Prinzip hat er so eine kreationistische Vorstellung. Sie kennen den Begriff Kreationismus im Unterschied zum Evolutionismus. Also die Kreationisten glauben ja an die Schöpfungsgeschichte der Bibel, und also sagen die Modernen, die glauben jetzt nicht, dass jetzt die Welt in 7 Tagen geschaffen wurde, aber die glauben schon, dass es so eine Art intelligentes Design gegeben hat, das im Werk war, dass das alles so geschaffen hat, wie es ist. Und wenn man sozusagen aus dieser Blickwinkel drauf guckt und dann Platons Vorstellung, also dass sozusagen der Staat eine Einrichtung ist, die von Anfang an ein Teil der Natur ist, dann kommt einem das gar nicht so, wie sagen wir, so abseitig vor. Also der hat nimmt einfach an, dass sozusagen das eine natürliche Ordnung ist, auch deswegen, weil die Menschen anthropologisch so ausgelegt sind, dass sie Herdentiere sind, dass sie die Gemeinschaft suchen. Der Mensch ist für ihn ein Zoon Politikon, also ein politisches Tier, ein politisches Herdentier, das sich sozusagen von anderen Tieren eben dadurch unterscheidet, dass es sprachbegabt ist, sozusagen die Vernunft gebrauchen kann. Basierend auf dieser anthropologischen Ausstattung des Menschen ist dann der Staat ein Teil dieser Ordnung der Natur, ist eine Einrichtung, die dafür Sorge trägt, dass sozusagen die materielle, die nackte Existenz erstmal so gesichert ist, dass Eigentumsrechte gesichert werden, also da hat er auch ganz andere Auffassungen als Platon. Also Platon hat ja für einen Teil, großen Teil der Gesellschaft die Idee, dass sozusagen Gemeineigentum existieren sollte. Und diese Eigentumsvorstellung, Gemeineigentumsvorstellung lehnt Aristoteles eben sehr stark ab. Aber zu diesem Punkt kommen wir in einer späteren Folie nochmal. Dieser Punkt ist eben wichtig, den findet man auch später bei den Gesellschaftsvertragstheoretikern, also dass ein wichtiger Punkt des Staates ist, dass die Eigentumsrechte gesichert werden und die Menschen sich beistehen, um sich vor äußeren Angriffen zu schützen. Über diese reine Zweckgemeinschaft hinaus ist der Staat aber gleichzeitig eben eine Einrichtung zum wahren, glückseligen Leben, zum Summum Bonum, die Gemeinschaft der tugendhaften Bürger, also wo sozusagen die Bürger dann ihre Kinder und so weiter dann erziehen, um tugendhafte Menschen zu werden. Wörtlich heißt es, dass der Staat zu den von der Natur aus bestehenden Dingen gehört und dass der Mensch von Natur aus ein staatsbezogenes Lebewesen ist und dass der, der seiner Natur nach nicht dem Zufall gemäß ohne Bindung an einen Staat ist, entweder schlecht ist oder bedeutender als ein Mensch ist. Und da kann man rauslesen, dass er sagt, normalerweise leben die Menschen in der Polis und leben dann sozusagen tugendhaft und sind sozusagen gemeinwohlorientiert und in den zwischenmenschlichen Beziehungen auch friedlich. Wenn sie aber außerhalb der Polis leben, dann sind sie entweder Götter oder wenn sie Menschen sind und außerhalb der Polis leben, dann sind sie eher wilde Tiere. Dann verlassen sie sozusagen diesen Zoon, Politikum, Status und werden sozusagen wie Hobbes dann das später mit dem, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf, dann werden sie eher so wie Tiere, die sich sozusagen gegenseitig dann bekämpfen. In diesem Buch, das ich vorhin schon zitiert habe, ist ein interessantes Schaubild drin, das ich Ihnen hier auch zeigen möchte. Also dass sozusagen diese Klassifikation oder Taxonomie, so nennen das ja eher die Biologen, von Aristoteles eben drinsteckt. Also wie er sozusagen die verschiedenen Tiere aufgliedert, die es sozusagen auf der Welt gibt und wie er dann die Menschen verortet. Für ihn gibt es auf der einen Seite sozusagen Einzelgängertiere und dann Herdentiere und dann gibt es sozusagen passive Herdentiere und dann sozusagen politische, soziale Herdentiere, die wirklich organisiert, arbeitsteilig, nehmen wir mal den Ameisenstaat, zusammenwirken, aber noch ohne Sprache. Und die Menschen sind sozusagen dann eben die Herdentiere, die sich dann eben durch Sprache und Vernunft dann von den anderen unterscheiden. Und wenn man sozusagen in die heutige Forschung guckt, der Anthropologie, also wie beispielsweise die Primaten untersucht, wie ticken die, sind die alle sozusagen Herdentiere oder sind es eher Einzelgänger? Und da sieht man schon, dass sozusagen das nicht so einfach ist, dass man sagt, dass alle Primaten sind eher gesellig, sondern es gibt einen Teil der Einzelgänger sind und es gibt einen sehr großen Teil, die Herdentiere sind. Und die Anthropologie eben erforscht die Mechanismen, unter welchen sich beispielsweise dann bei den Herdentheorien dann auch die Sprache dann herausgebildet hat. Selbstgenügsamkeit ist ja schon gefallen, dieser Begriff. Und das wird im Griechischen Autarkie genannt. Autonomie und Autarkie sind nach Aristoteles ganz wichtige Eigenschaften der Polis. Er sieht ja die Polis als Gemeinschaft vollendeter Selbstgenügsamkeit, Autarkia, und geht davon aus, dass die Bürger von finanziellen Nöten frei sein sollten und sich daher sozusagen auf die Entwicklung von Tugenden, Erziehung und so weiter, gemeinwohlorientiertem Leben dann konzentrieren können. Und die verschiedenen politischen Institutionen sollten sozusagen diese Orientierung dann unterstützen und die Gemeinschaft stabilisieren und sichern. Und innerhalb der Polis sollte sozusagen keine permanente Konzentration von Herrschaft auf einige wenige geben, sondern soll sozusagen eine konsekutive Ämterübernahme von Regierten und Regierenden, also dass jeder mal sozusagen an die Reihe kommt, sollte sozusagen die Macht in diesem System dann verteilen. Münkler und Straßenberger formulieren sozusagen einige Faktoren so, dass sie schreiben, die Stadt darf, um bestehen zu können, auf nichts und niemand außerhalb ihr angewiesen sein. Die Polis ist die Form menschlicher Kooperation, in welcher der Mensch über sich und seine Zwecke selbst verfügt und über sie entscheidet, die Gemeinschaft der Freien und Gleichen aus eigener Autonomie. Und aus dieser Perspektive ist es ganz konsequent, als wenn Handelsbeziehungen, die ja immer bedeuten, dass es auch Asymmetrien geben kann im Austausch, also wir sehen das ja momentan in diesen Verhandlungen mit der Trump-Regierung, also wir Deutsche haben einen hohen Außenhandelsüberschuss und solche Asymmetrien führen natürlich zu Verwerfungen im Netzwerk von Handelsbeziehungen. Und sowas möchte eigentlich wollten eigentlich beide, Platon und Aristoteles, verhindern. Platon sah ja sozusagen den Handel schon als einen wichtigen Faktor, der zum aufgeschwemmten Staat führt und war insofern handelskritisch. Und auch Aristoteles ist es. Aber auf der anderen Seite betont Aristoteles die Wichtigkeit des Privateigentums. Also da unterscheidet er sich sozusagen in der ökonomischen Theorie. Er kritisiert damals schon eben die Gemeineigentumsvorstellung und betont eben, dass Privateigentum eben in wichtige Anreize setzt, ökonomisch zum Beispiel mit Ressourcen umzugehen. Also man gibt gerne das Geld anderer aus, also wenn es einen selber nichts kostet, oder wenn man sozusagen von den eigenen Früchten der Arbeit partizipieren kann, dann engagiert man sich stärker, als wenn das nicht so der Fall ist. Also insofern ist Eigentum, Privateigentum, auch ein wichtiger Motivator und setzt Anreize. Und das wird eben schon in dieser Zeit von Aristoteles eben hervorgehoben. Aber sozusagen beim Entstehung von Reichtum, sagt Aristoteles, muss man unterscheiden, einmal durch Reichtum, der durch Handel erworben ist oder der durch die Hauswirtschaft erarbeitet wird. Und das eine sieht er positiv, dass Reichtum, der durch Arbeit entsteht, die dann an Grundbedürfnissen orientiert ist, oder sozusagen Handel, der dann die Tendenz hat zur schrankenlosen Vermehrung und zu Luxusbedürfnissen und so weiter führt. Und da stecken schon wichtige Ideen drin, die dann später die englischen Politökonomen Adam Smith und David Ricardo und so weiter beeinflusst haben in der sogenannten Arbeitswerttheorie. Das eigentlich nur, und auch die Marx'sche Theorie der Werttheorie ist letztlich eine Arbeitswerttheorie, dass praktisch der Wert von Dingen dadurch bestimmt ist, was in sie hineingegangen ist an menschlicher Arbeit. Also insofern hat Aristoteles wichtige Grundgedanken zur politischen Ökonomie geliefert, Anreize durch das Eigentum, Arbeitswerttheorie und gleichzeitig aber Kritik eben am Handel. Und das führt jetzt sozusagen zu einer Folie, in der ich eine Klausurfrage dargestellt habe, in der ich sozusagen damals begonnen hatte, zum ersten Mal kompetenzorientiert dann diese siebte Frage da einzuführen, also wo man ein kleines Essay schreibt. Und das war 2015, damals war sozusagen die Griechenland-Krise ganz hoch auf der politischen Tagesordnung. Das ist jetzt 3 Jahre später, wenn Sie überlegen, ziemlich weit weg. Und da sehen Sie sozusagen, wie, findet man dann später bei Machiavelli, wie schnell die Menschen vergessen oder wie vergesslich auch wir sind. Aber 2015 war das sozusagen ein ganz wichtiges Thema der Politik. Was passiert sozusagen mit Griechenland, dem Euro? Fliegen die raus? Die brauchten zusätzliche, also Milliarden Kredite, um drin zu bleiben. Und da hatte ich damals dann diese Frage formuliert: Die griechische Polis wird gemeinhin als Urform der klassischen Demokratie betrachtet. In ihr wurden nach Aristoteles alle Dinge, die alle angehen, von allen Bürgern entschieden. Nach Aristoteles setzt eine ideale Polis aber Autarkie voraus. Diskutieren Sie die Demokratie-Autarkie-Problematik im Kontext der aktuellen Debatten und Verhandlungen in der europäischen und griechischen Wirtschaft, Finanz- und Währungspolitik. Und da sollte unbedingt darauf eingegangen werden, auf dieses Referendum, die griechische Regierung damals veranstaltet hat. die hat ja damals ein Referendum organisiert, wo die Griechen darüber abgestimmt haben, ob sie die Kredite wieder zurückzahlen wollen oder nicht. Und ich fand es von Anfang an auch vollkommen absurd, dass man sowas machen kann. Also dass sozusagen man kann natürlich eine Abstimmung darüber machen, ob man Kredite aufnimmt, aber sozusagen eine demokratische Abstimmung und dann noch sagen, das ist demokratisch vom Volkswillen und so weiter jetzt legitimiert, wir zahlen die Kredite nicht mehr zurück. Natürlich kann man das machen. Aber man braucht dann zu keinem anderen Staat mehr kommen und einen zweiten Kredit haben wollen. Also klar, das ist vollkommen klar, man würde dann keinen weiteren Kredit kriegen. Und das sollte natürlich dann eben so dargestellt werden, dass sozusagen die Logik der demokratischen Abstimmung setzt natürlich voraus, dass man wirklich bestimmen kann über seine externen Beziehungen. Und wenn man natürlich vollkommen abhängig ist, sozusagen vom äußeren Kapitalgeber, dann ist natürlich die Autarkie gleich null. Da kann man natürlich auch nicht demokratisch drüber abstimmen. Insofern ist natürlich Aristoteles logisch vollkommen klar, dass sozusagen eine wirkliche interne Souveränität, demokratische Entscheidung, natürlich eine Autonomie nach außen voraussetzt. Die meisten von Ihnen kennen sicher den Dieter Nuhr, also den Kabarettisten. Der hat im Jahresrückblick ganz ähnlich sozusagen so reagiert auf diese Abstimmung und fand die auch ziemlich abstrus und hatte damals dann auch so einen Twitter losgelassen. Meine Familie hat demokratisch abgestimmt, der Hauskredit wird nicht zurückgezahlt, ein Sieg des Volkswillens. Ja. Und da hat er natürlich damals einen riesigen Shitstorm gekriegt auf diese Twitter-Nachricht. Natürlich, klar, das ist eine Simplifizierung dieser komplexen Angelegenheit, die uns momentan mit Griechenland befasst. Aber ich meine, sie fasst schon diese Problematik so zusammen. Natürlich kann man nur demokratisch darüber abstimmen, beispielsweise, dass der Haushalt einen Kredit aufnimmt, aber jetzt niemals einen Kredit nicht zurückzahlen. Dann geht es einem so wie Argentinien, ne? Dass man sozusagen aus der internationalen politischen Ökonomie vollkommen rausfliegt und einem dann niemand mehr Kredite dann gibt. Und erst in letzter Zeit sind ja die ja wieder integriert worden. Ja. Nochmal zurück, also in so einem Essay muss das natürlich zusammengewoben werden. Da muss man dann sagen, natürlich dieses Referendum, da sollten Sie natürlich schon irgendwie wach sein, wissen, was passiert, wissen, dass die Griechen ein Referendum hatten und darüber abgestimmt haben. Das wird natürlich in der Klausur nicht ausgebreitet. Also in der Klausur kommen dann schon manchmal solche Fragen, wo vorausgesetzt wird, dass sie schon irgendwie Nachrichten zumindest hören oder sehen oder Zeitungen lesen, also mitkriegen, was auf der Welt so passiert, politisch auf der Welt passiert, um da sozusagen dann im Lichte der Theorien, die sie hier lernen, dann das einschätzen zu können. In dieser Folie kommen wir jetzt zu den Staatsformen. Aristoteles erweitert und systematisiert Platons Typologie, aber auch bei ihm ist Demokratie eine Staatsform mit schlechter Regierungsqualität. Was er sozusagen über Platon jetzt hinaus leistet, ist, dass er eben diese Systematisierung vollendet. Also das letzte Feld unter viele, das war ja bei Platon noch vereint. Also für Platon war Demokratie, also die Herrschaft von vielen, überhaupt grundsätzlich schlecht. Sein Idealmodell ja war so die Epistokratie, also die Herrschaft der Wissenden, der Weisen. Entweder der König, der philosophiert, oder der Philosoph, der König wird und dadurch natürlich gemeinwohlorientiert ist. Und das ist sozusagen immer dieses Qualitätskennzeichen, ist eine Herrschaft gemeinwohlorientiert. Oder geht es nur um den Eigennutz, um die partikularen Interessen des Herrschers? Das ist sozusagen eine Dimension, diese vertikale Dimension. Und diese horizontale Dreiteilung ist, herrscht einer, herrschen einige oder wenige oder herrschen viele. Und mit der Polity, mit dem neuen Begriff, den Aristoteles hier einführt, definiert er eine Herrschaftsform, die eine Kombination sozusagen von anderen Herrschaftsformen darstellt, und zwar von Oligarchie und Demokratie. Die Polity ist dann eine Mischverfassung, die dann Extreme vermeidet. Und das ist auch ein genereller Wesenszug der Theorie von Aristoteles, dass er immer davon ausgeht, dass Extreme vermieden werden sollen. Dass sozusagen die Wahrheit immer in der Mitte liegt. Oder das anstrebendste Werteziel in der Mitte liegt. Und er strebt dann eben eine Mischverfassung an, die eben die Extreme vermeidet. Und die Polity ist stabiler als andere Verfassungsformen, weil sie eben sowohl am Gemeinwohl orientiert ist, als auch auf dem Mittelstand basiert. Also dass sozusagen die Bürger eines Staates eben ein mittleres und ausreichendes Vermögen haben auf der einen Seite, aber gleichzeitig, dass viele beteiligt werden an der politischen Macht. Er geht davon aus, dass bei extremer wirtschaftlicher Ungleichheit entweder die extremste Demokratie oder eine reine ungemischte Oligarchie oder Tyrannis entsteht. Und da sieht man dann, dass Aristoteles im Unterschied zu Platon eben auch, sagen wir, politökonomisch denkt. Er denkt auch immer die sozialen Bedingungen mit, die in einer Demokratie, zum Beispiel Einkommensverteilung, gegeben sein müssen, damit die stabil ist. Und die Politik, die komponiert dann Merkmale von scheinbar inkompatiblen Verfassungstypen. Das ist eine Mischung dann aus Oligarchie und Demokratie. Die Besetzung von Ämtern durch Los und ohne Zensus wäre es also eine reine Demokratie. Also Zensuswahlrecht, den Begriff nehme ich an, kennen Sie. Also dass sozusagen das Stimmrecht oder das Wahlrecht abhängig ist vom Vermögen. Und es gab ja sozusagen in England oder im alten Preußen so ein Wahlrecht, also wo es unterschiedliche Klassen gab, abhängig vom Grundgesetz, vom Grundbesitz und vom Einkommen hatte man eine oder mehrere Stimmen. Und Demokratie wäre sozusagen Wahl ohne Zensus. Extrem wäre dann, dass, wenn das Los etwas bestimmt, wenn Ämter ausgelost werden. Das gab es natürlich im alten Griechenland sehr häufig. Oder dann eben, wenn die Ämter durch Wahl besetzt werden, dann tritt nach Aristoteles eher so ein oligarchisches oder aristokratisches Element dann hinzu, dass man natürlich dann nicht irgendjemand dann wählt, sondern schon die Besseren oder die bessere Familie, die Vermögenden und so weiter. Und die Mischung der beiden Staatsformen impliziert, dass dann die Staatsämter durch Wahl dann vergeben werden und unabhängig vom Zensus bestimmt werden müssen. Münkel und Straßenberger haben eine Grafik produziert, die versucht, das visuell darzustellen. Also dass sozusagen die Polity so eine mittlere Position einnimmt zwischen Oligarchie und Demokratie. Also praktisch so eine Art Mischung einer stark gemäßigten Herrschaft der Reichen und einer stark gemäßigten Herrschaft der Armen. Und diese Vorstellung sozusagen von gemischten Systemen, das zieht sich dann später durch die ganze politische Theorie, ist insbesondere auch, aber wir nehmen den ja jetzt nicht mehr dran, Cicero hat das sehr stark hervorgehoben, aber Machiavelli natürlich, der hat eben auch sehr stark betont, dass sozusagen die Republik auch so eine Kombination von verschiedenen Formen eben darstellt. Es gibt ein anderes Lehrbuch der Politik, Frank Fetsch, der dann auch autorzentriert so vorgeht und dann sozusagen von Platon bis Habermas alle Theoretiker durchnimmt. Der hat sich die Mühe gemacht, in Aristoteles also mal alle Bedingungen zusammenzusuchen und dann in Spiegelstrichen dann darzustellen, die für ihn gegeben sein sollten, damit eine demokratische Polis stabil bleibt. Und da ist eine Bedingung, dass die Ämter nach 6 Monaten schon neu besetzt werden sollen, also diese konsekutive Ämterübernahme. Dann die Öffentlichkeit müsste dann über die Gefahren unterrichtet werden. Streitigkeiten der Angesehenen seien auf gesetzlichem Weg zu verhüten. Das wäre schon Elemente des Rechtsstaats. Das Zensussystem sei nach dem Wohlstand zu verändern. Also das heißt, wenn sich sozusagen die Eigentumsverhältnisse ändern. Sie haben vielleicht mitgekriegt, die Grundsteuerdebatte, die momentan bei uns stattfand oder immer noch stattfindet. Also wohl so ewig lang so ein alter Schlüssel verwendet wird, um die Grundsteuer zu berechnen, obwohl sozusagen die Grundstückspreise vollkommen sich in andere Richtungen entwickelt haben. Da würde natürlich ein Politökonom wie Aristoteles sagen, das muss natürlich immer wieder angepasst werden, dass sozusagen dieses Zensussystem auch die wirklichen Verhältnisse in der Eigentumsverteilung repräsentiert. Niemand soll ein großes Übergewicht an Macht erlangen. Staatliche Kontrolle der asozialen unteren Schichten. Dann Geschäfte und Ämter sollten unter entgegengesetzten Klassen verteilt werden. Dass da auch sozusagen in der Verteilung der Ämter auch immer an die unterschiedlichen Repräsentationen von sozialen Schichten, das ist auch wieder ein politökonomisches Argument, dass das sozusagen beachtet werden soll. Denn Behörden sollen aus ihrer Stellung keinen Gewinn erzielen. Das würde man heute sagen, Korruption soll bekämpft werden. Dann der Besitz der Reichen dürfte nicht geteilt werden, ist notwendiges Gegengewicht gegen die Herrschaft der Armen. Das ist sozusagen immer dieser Gedanke, dass sozusagen ein Mittelweg gesucht wird, der die gesamte Gesellschaft im Gleichgewicht hält. Aristoteles sagt auch schon was zu der Staatsverwaltung. Also das würde jetzt an einer anderen Universität, also wo jetzt nicht Politik und Verwaltungswissenschaft gelehrt wird, vielleicht unterschlagen oder gar nicht gebracht. Also ich hatte mir zur Aufgabe gemacht, auch mal aus dem Blickwinkel sozusagen der Verwaltungswissenschaft zu gucken, was steht da in Politik drin. Und da findet man doch schon einiges, was Aristoteles da schon damals beobachtet hat in Bezug auf Verwaltung. Also die Staatsverwaltung ist zuständig für alle Aufgaben, die alle angehen. Das ist natürlich die Verteidigung, aber auch die Unterhaltung öffentlicher Gebäude. Justiz, um Rechtsstaatlichkeit zu garantieren, und die Finanzen. Und dann hat er eine Abteilung von Aufgaben, also die dann eben nur einen Teil der Bürger angehen. Da gibt es zum Beispiel Frauenaufseher, Kinderaufseher, dann wirtschaftliche Aufgaben wie Getreidebemesser, Marktaufseher und so weiter. Und was er auch schon beobachtet hat, was man dann später bei Adam Smith noch stärker hervorgehoben findet, ist, dass er sagt, diese funktionale Differenzierung innerhalb des Staates hängt von der Größe ab. Dass sozusagen je größer ein Markt ist, so taucht es dann später bei Smith auf, oder je größer ein Staat ist, je stärker können die Aufgaben dann spezialisiert werden. Und der Spezialisierungsvorteil ist natürlich, je stärker sich die verschiedenen Berufe oder Individuen auf Aufgaben konzentrieren können, desto leistungsfähiger sind sie. Also das ist sozusagen der Spezialisierungsvorteil, der die Arbeitsteilung dann vorantreibt. Und dann sieht er eben auch einen Zusammenhang zwischen den Ämtern und den Staatsformen und diskutiert dann zum Beispiel schon, inwieweit Räte und Vorberater, heute würde man sagen, die ganze Kommissionswesen gab es damals dann, da gab es dann schon so Arbeitskreise, die dann sozusagen Dinge vorbesprochen haben, bevor es dann im Plenum diskutiert wurde. Und da hat er natürlich dann gesagt, das ist dann eher undemokratisch, wenn schon vorher im Rat oder in der Vorberatung die wichtigsten Dinge beschlossen werden. Er sagt auch, dass die Professionalisierung der Verwaltungstätigkeit deswegen problematisch sei, weil es dann sozusagen auch Macht konzentriert, und er ist dann eher für eine Honoratiorenverwaltung, also wo die Leute dann eher ehrenamtlich Aufgaben übernehmen im Sinne einer staatsbürgerlichen Pflicht und nicht sozusagen das beruflich dann machen. Wenn man jetzt Platon mit Aristoteles vergleicht, da kann man natürlich eine ganze Menge an Kontrasten eben feststellen. Der eine ist sozusagen eben der idealistische Philosoph. Aristoteles ist schon ein empirischer Politikwissenschaftler, der viele Verfassungen studiert hat und sozusagen aus dem empirischen Vergleich seine Schlüsse zieht. Der eine andere ist Utopist, Aristoteles eher Realist, Idealist versus Materialist, haben wir schon Normativist, Aristoteles eher Empiriker, Platon Epistokrat, also der Herrschaft des Wissens verfolgt er, während Aristoteles eher skeptisch ist, dass wir schon so viel wissen, dass man das machen kann, und er betont eher die politische Praxis. Also es gibt sozusagen sehr viele Kontraste. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, er war Schüler von Platon, natürlich hat er von Platon viel gelernt und hat eben einige Dinge weiterentwickelt. Er hat diese Typologie der Staatsform verfeinert und hat die Tugendlehre und so weiter auch weitergetrieben und sozusagen der pädagogische Inhalt in seinen Schriften ist natürlich sehr stark auch durch Platon geprägt. Ganz wichtig ist festzuhalten, Aristoteles gilt in dieser Hinsicht als der erste Politikwissenschaftler, also im Sinne einer empirischen Politikwissenschaft, in der Politik eine eigenständige Realität ist, eine eigenständige gesellschaftliche Sphäre, die nach eigenen Gesetzen funktioniert, anders als im ökonomischen System oder im Wissenschaftssystem oder im Gesundheitssystem. Wenn man jetzt diese auf der Verfassungsebene vergleicht, da kann man sozusagen verschiedene Übereinstimmungen und Abweichungen entdecken. Also Aristoteles untersuchte mit seinen Schülern zusammen 158 Verfassungen mit einer Reihe von empirischen Befunden, und da findet er eben heraus, dass sozusagen dass Freiheit natürlich eng zusammenhängt mit Demokratie und sozusagen in tyrannischen Systemen eben keine Freiheit existiert. Aber aus der Demokratie folgt nicht notwendigerweise die Tyrannei. Da weicht er eben ab von der platonischen Theorie. Und soziale Strukturen und soziale Konflikte, das ist ja so eine politökonomische Sicht, haben große Bedeutung für die Stabilität von Herrschaftsformen, und Herrschaftswissen ist dann weniger bedeutend, und das ist eben eine ganz starke Abweichung von Platons Vorstellung. Und Aristoteles nimmt expliziten Bezug auf eine ganze Reihe von historischen Verfassungen, also auf Lakonien, Sparta, Kreta, Karthago. Wenn man Platons Politeia liest, nimmt er natürlich auch hin und wieder Bezug auf verschiedene Verfassungen. Aber das läuft eher implizit, und das kann man dann eher durch sogenannte symptomatische Lektüre feststellen, wo man sozusagen indirekt rauskriegt, da hat er wahrscheinlich Sparta gemeint, wenn er sozusagen die und die Verfassung da beschreibt. Während bei Aristoteles das eher explizit ist. Dann identifiziert er eben Aristoteles eben zwei Arten politischen Wandels, einmal sozusagen die Revolution und Umwälzung. Auf der anderen Seite entdeckt er auch eben schon Reformen, das heißt, indem sozusagen unter Beibehaltung eines politischen Regimes Veränderungen erfolgen, indem sozusagen der Zugang anderer Schichten geöffnet wird an der politischen Beteiligung und so weiter. Also dass sozusagen dieser Verfassungskreislauf nicht immer revolutionär und umsturzmäßig ablaufen muss, wie eben Platon das eben gesehen hat. Hier auf dieser Folie habe ich dann noch als Beispiel eine Klausurfrage zu Aristoteles. Also das ist jetzt eben einen anderen Typus von Frage, wie vorhin diese Essay-Frage, wo Sie dann sozusagen eine ganze Seite oder zwei Seiten Text schreiben müssen, um einen Zusammenhang zu beschreiben und zu erklären. Hier geht es um recht präzise, kurze Fragen, die Sie sozusagen sehr knapp beantworten können. Also die Frage heißt, Aristoteles gründet seine Vorstellung des bestmöglichen Staates auf Beobachtungen und Erfahrungen. Nennen Sie, da müssen Sie auch immer aufpassen, was gefragt wird, sollen Sie nur nennen oder sollen Sie auch erläutern? Wenn Sie jetzt nur nennen müssen, dann reicht es, wenn Sie sozusagen mit dem Spiegelstrich ein Stichwort dann da anfügen. Nennen Sie die beiden Kriterien, nach denen er verschiedene existierende Staatsformen kategorisiert. Es gibt einen Punkt. Und beschreiben Sie, was nach dieser Kategorisierung gute Verfassungen ausmacht. Und schließlich die dritte, welche Staatsform ist nach Aristoteles die bestmögliche und wodurch zeichnet diese sich aus? Und hier sehen Sie sozusagen diese Antwort. Also hier wird es sozusagen im Fließtext beantwortet, aber Sie würden sicher in dem Fall dieselben Punkte kriegen, wenn Sie sozusagen mit Spiegelstrichen arbeiten, weil Sie ja hier nur nennen müssen. Also das ist ganz wichtig, bei den Klausurfragen immer die genau durchlesen und gucken, also welche Operatoren da eingesetzt werden, wie spezifiziert ist die Fragestellung, was müssen Sie da im Einzelnen liefern. Also die Antwort ist, Aristoteles unterscheidet Staatsformen nach dem Kriterium der Qualität, Verfassungsziel und nach dem der Quantität, Anzahl der Inhaber der Regierungsgewalt. Die guten Verfassungen sind Königtum, Aristokratie, Volksherrschaft, Politie, die schlechte Tyrannis, Oligarchie, Pöbelherrschaft, Demokratie. Während die Guten stets das Gemeinwohl verfolgen, sind die entarteten Verfassungen lediglich am Wohl und Vorteil der jeweils Herrschenden orientiert. Und dann die dritte Frage. Für Aristoteles ist die Politik die beste und stabilste Staatsform. Als Mischverfassung aus Oligarchie und Demokratie stützt sie sich auf den breiten Mittelstand und berücksichtigt so wechselseitige Ansprüche von Reichtum oder von Wohlstand und Freiheit. Damit strebt sie nach der Mitte, der Balance zwischen zwei Extremen. Abschließend, also ich schaffe es heute tatsächlich, die Zeit genau einzuhalten, Kritik und Würdigung. Aristoteles hat wichtige Beiträge zur Wissenschaft von Politik und Gesellschaft geleistet. Er hat sozusagen die vergleichende empirische Methode eingeführt und verfügte über einen großen Überblick über verschiedene Staatsformen und hat dann eben eine sehr eingehende, simple, überzeugende Typologie von Staatsformen präsentiert, betont er eben die sozialen oder sagen wir auch politökonomischen oder sozioökonomischen Verhältnisse, dass die wichtig sind für politische Stabilität und dann diese Orientierung am Mittelweg, Kompromiss etc., das ist eben eine ganz wichtige Facette von Aristoteles. Und man muss natürlich sehen, also wenn man jetzt zum Beispiel seine Einstellung in Bezug auf die Ungleichheit der Menschen, also dass es sozusagen Menschen gibt, die von Natur aus Sklaven sind und so weiter, da muss man natürlich sehen, dass er natürlich in der Hinsicht ein Gefangener seiner Zeit war. Und auch sein Menschenbild, also der Mensch als Sohn Politikon, ist natürlich unrealistisch, ist zu optimistisch. Also der Mensch ist natürlich beides, er ist gesellig, aber wie Kant es treffend ausgedrückt hat, er ist ein ungeselliger Geselle. Ja? Er hat sozusagen auch individuelle Interessen, aber er verfolgt auch sozusagen Gemeinwohlinteressen und kann altruistisch sein. Also Menschen zeigen ein ganzes Spektrum von Orientierung. Dann natürlich die Ungleichheit der Menschen, das ist natürlich in der Zeit vorgegeben und dass der Staat von Natur aus gegeben ist, das ist natürlich auch religiös bestimmt und der Staat als Positivum hängt natürlich eben auch ab von der ganzen religiösen Einbettung, in der er damals gedacht hat. Insgesamt hat er einen immensen Einfluss auf nicht nur auf Politikwissenschaft, sondern auf die ganze Philosophie und auch auf die Naturwissenschaft gehabt. Hier rechts sehen Sie noch zwei Zitate von wichtigen Philosophen. Ich lese jetzt nur mal Hegels vor. Aristoteles ist eins der reichsten und tiefsten wissenschaftlichen Genies gewesen, die je erschienen sind. Und da muss man natürlich sehen, Hegel war einer dieser Philhellenen, die die praktisch die, die Griechen eben sehr stark verehrt haben. Ich danke für die Aufmerksamkeit.